Das ist so ein bisschen wie, wir wollen heute so eine Schatzkammer betreten, die seit paar Jahrhunderten immer nur mal ganz selten betreten wird. Man sieht da im Staub mal so ein paar Fußstapfen, da ist schon mal jemand langgegangen. Da haben sich auch Leute schon was rausgenommen, aber die Schatzkammer ist noch voll. Und um es nüchterner auszudrücken, ich möchte heute über ein paar Wahrheiten reden, die in der deutschen Christenheit, so habe ich das Gefühl, ein bisschen unterbelichtet sind. Leider. Und deswegen lade ich euch ein, heute Morgen mit mir zusammen einen Schatz zu heben. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere im Laufe dieser Predigt so ein bisschen sich konfrontiert fühlt durch die Aussagen der Predigt und sagt, Mensch, das ärgert mich jetzt. Oder ich erlebe das ja ganz anders. Ach, das ist eine schöne Theorie, wovon er redet. Aber er soll doch mal gucken, in Wahrheit, im echten Leben, da sieht das doch ganz anders aus. An den Stellen, wo ihr solche oder ähnliche Gedanken habt, hört besonders gut zu. Das sind die wichtigen Stellen. Als Grundlage für diese Predigt dienen mir drei Aussagen von Paulus aus seinen Briefen. Wer eine Bibel mit hat, kann gerne mitlesen. Ansonsten lese ich euch die Stellen vor. Die erste Stelle ist aus dem Römerbrief, 6. Kapitel, Verse 3 bis 11. Oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Das war die erste. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Erlaubt mir, dass ich an der Stelle schon mal eine leicht bissige Randbemerkung mache. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich den Vers jetzt so gelesen habe, dass er in manchen Gemeinden so gelesen wird. Ist jemand in Christus, so wird er eine neue Kreatur. Das Alte wird vergehen und Neues wird schon werden. Das steht da aber anders. Ich betone es extra nochmal. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und Paulus schreibt im Galaterbrief 2, Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben. Im Urtext steht bei diesem eine Übersetzung, die man tatsächlich so übersetzen kann, wie Luther das gemacht hat, ich lebe doch nun nicht ich. Man kann es aber auch anders übersetzen und ich finde es da konkreter, ich glaube auch passender, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das gibt der Urtext nämlich auch her. Anhand dieser drei zentralen neutestamentlichen Aussagen über das neue Leben in Christus möchte ich gern mal folgende Fragen nachgehen. Was ist die Grundlage unseres neuen Lebens in Christus? Was ist die Qualität des neuen Lebens? Und wie lebe ich das neue Leben nun? Wie wird das Ganze alltagstauglich? Fast die wichtigste Frage bei dem Ganzen. Die Grundlage des neuen Lebens ist eigentlich ganz klar. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und alle, die zu ihm gehören, sind mit ihm gestorben. Und nicht nur mit ihm gestorben, sondern auch mit ihm auferstanden. Hat einer von euch sich dafür angestrengt, das zu tun? mit Christus zu sterben und mit ihm aufzuerstehen? Wer hat das geschafft? Wer hat das gemacht? Wer hat sich dafür abgerackert? Wenn ich jetzt einen Finger gesehen hätte. Oh, nein, das ist es eben. Es hat keiner von uns getan. Keine fromme Anstrengung kann das bewirken. Kein Befolgen irgendwelcher Gebote bringt uns dahin, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Sondern in dem Moment, wo Jesus in unser Herz kommt, wo wir ihn das erste Mal reinlassen, sind wir mit reingenommen in dieses Sterben und Auferstehen von Jesus. Wir hingen, auch wenn wir uns da gar nicht dran erinnern, es auch nicht gesehen oder gespürt haben, wir hingen alle buchstäblich mit am Kreuz von Golgatha. In dem Moment wird es real, wo wir Jesus in unser Leben lassen. Übrigens ist euch da aufgefallen, dass Paulus im Römerbrief, Römer 6, ganz selbstverständlich von der Taufe spricht? Eine kleine Randbemerkung. Heute haben wir ja so diese kleine oder große Trennung zwischen dem Moment, wo wir sagen, wir bekehren uns, wir machen eine Entscheidung für Jesus, wir kommen nach vorne und geben unser Leben dem Herrn. Und irgendwann zwischen einer Woche im günstigsten Fall und mehreren Jahren lassen wir uns dann mal taufen. Und ich habe mir gedacht, Leute, stellt euch mal vor, irgendwann zwischen jetzt und ein paar Jahren, wir machen einen Alpha-Kurs. Und am Ende des Alpha-Kurses steht die Taufe. Das wäre doch was. Das war damals ganz normal. Aber der wichtige Gedankengang hier, wir sind mit Christus gekreuzigt, um wieder auf den Text zurückzukommen, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Schöne alte Sprache, aber Leib der Sünde, was ist denn das? Man kann dazu auch sagen, unser alter Mensch. Ja, wer ist unser alter Mensch? Ich hätte ja Lust, dass wir sagen, wir unterbrechen die Predigt, wir setzen alle hin, ihr kriegt Zettel und Stift und dann malt jeder mal ein Bild von seinem alten Menschen. Das ist nämlich all das, was uns an uns nicht gefällt, wo wir sehen, ach, das passt nicht so, da sind wir nicht in Deckung mit dem, wie wir leben sollen. Da ist der alte, zickige Stefan, der sich auf der Autobahn aufregt, wenn jemand hinter ihm drängelt mit der Lichthupe. Das ist der alte Mensch. Und noch so ganze Menge andere Sachen. All die Dinge, wo wir merken, unser Verhalten stört uns selbst, stört andere Menschen, macht sie unglücklich, macht Gott unglücklich. Das ist der alte Mensch. Aber wenn zum Beispiel jetzt der alte Guido gestorben ist und der alte Guido vernichtet wurde, wer ist dann auferstanden? Viele Christen glauben, dass sie immer noch leben und dass der alte Mensch so ein bisschen reformiert wurde. Ich habe hier ein Zitat aus einem Kommentar von Fritz Rienecker. Ich weiß nicht, ob ihr die Wuppertaler Studienbibel kennt. Der eine oder andere hat sie vielleicht bei sich zu Hause stehen. Der Text ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche ihn mal ruhig und gelassen langsam zu lesen. Weil ich finde, ich kann es besser nicht ausdrücken als der Rienecker. Er schreibt, weit verbreitet ist unter den Christen der verhängnisvolle Irrtum, als verbessere und veredle Jesus unseren alten Menschen. Als sei der neue Mensch eine gereinigte und verbesserte Form unseres alten Wesens. Unser alter Mensch ist aber in Wahrheit absolut unverbesserlich, wenn wir das doch endlich begreifen wollten. Dem alten Menschen gebührt nur eins, der Tod. Gott sei Lob und Dank, dass unser alter Mensch mit Christus in den Tod begraben wurde. Die Neuheit des Lebens ist schon ein Stück der neuen kommenden Welt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Es ist klar, dass ebenso wenig unsere Leistung und das Ziel unserer frommen Anstrengung sein kann, wie das Mitbegrabensein in den Tod Jesu. Also den Rest spare ich euch. Es geht letztlich darum, der alte Mensch, den kann man nicht verbessern. Da hat Jesus die endgültige Lösung am Kreuz bewirkt und uns mit in den Tod genommen. Und durch den Tod Jesus und seine Auferstehung steht im Römerbrief, Kapitel 6, sind wir der Sünde gestorben. Man kann auch sagen, die Sünde, die gibt es ja noch, aber sie hat keine Macht mehr über uns. Ich würde das gern mal praktisch illustrieren. Ich brauche einen Freiwilligen und dieser Freiwillige möge doch bitte mal diesen Stuhl hier mitbringen. Das heißt, ich hole ihn sogar ran, brauche ich eine goldene Brücke. Wer ist bereit, mal freiwillig nach vorne zu kommen? Es passiert euch nichts, garantiert. Setz dich mal. Ich habe dieses Beispiel abgekupfert von meinem lieben alten Pastor Wolfram Kopfermann, aber es ist so schön, ich mache es immer wieder gerne, weil es so viel illustriert. Hast du mal Tatort geguckt? Aber kennst du irgendwelche Krimis? Dann weißt du eigentlich, wie sich so eine anständige Krimi-Leiche zu verhalten hat, ne?
Ja.
Gut, dann spiel mir das doch mal. Ja, setz dich mal. Und mach das. Mach bitte nur das, was so eine Krimi-Leiche auch tut. Egal, was jetzt passiert. Hallo. Du sag mal, deine Nachbarin, die war doch heute echt blöd, ne? Willst du dich nicht mal mit deiner anderen Nachbarin drüber unterhalten? Mal ein bisschen ablästern? Komm, ich bin's, dein alter Freund, die Sünde. Lass uns mal ein bisschen ablästern über die. Ey, hallo! Hallo! So, hast du irgendwie eigentlich heute schon mal drüber nachgedacht, dass du statt Bibellesen vielleicht irgendwas anderes machen könntest? Ist doch langweilig. Komm, lass uns mal losziehen. Guck mal rum, was da so für komische Typen rumlaufen. Lässt da ein bisschen rum. Ja, die Sünde hat kein leichtes Spiel mit dieser Person, oder? Genauer gesagt, gar nicht. Ich glaube, das hat der Sünde mehr Spaß gemacht vorher. Danke, das Beispiel war gut. Was will die Sünde denn bitteschön mit einem Toten anfangen? Gar nichts, wie ihr gesehen habt. Das ist unsere biblische Realität, auch wenn wir das leider öfters anders erleben. Jetzt ist die Frage, wie kommt diese Spannung zwischen dem, was unsere geistliche Realität ist, weil Römerbrief sagt ja, wir sind gestorben und die Sünde hat keine Macht über uns. Wie kommt diese Spannung zustande zwischen unserem Erleben und dem Wort Gottes? Wir können natürlich sagen, naja, schöne Theorie. Aber ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich erlebt habe. Aber ich provoziere jetzt mal. Die Frage ist nicht, was wir erlebt haben, sondern die Frage ist, wem schenken wir Glauben? Gucken wir auf das, was wir empfinden und sagen, weiß ich doch, ist doch so, bin doch gestern erst gerade wieder reingefallen, der Versuchung erlegen. Das stimmt ja alles nicht. Das hat Paulus sich für sich aus den Fingern gesogen. Vielleicht klappt es bei ihm ja. Oder sagen wir, okay, Gottes Wort sagt, ich bin der Sünde gestorben. Also bin ich der Sünde, sozusagen der Macht der Sünde entzogen. Vorher hatte die Sünde wie so ein Flugzeug, ne, Landeplatz bei uns. Jetzt hat sie keine Landebahn mehr. Es sei denn, wir erlauben ihr das. Das heißt nicht, dass wir sündlos sind. Das wäre schön, aber dann wären wir alle Jesus. Aber es heißt, dass wir eine Wahl haben, die wir vorher nicht hatten. Bevor wir Jesus kennenlernten, da hatten wir gar keine Wahl, ob wir nun sündigen wollen oder nicht. Das war ein Automatismus. Wir mussten das. Und die Freiheit, die wir jetzt haben, seit wir Christen sind, ist die, wir müssen nicht mehr sündigen. Ja, wir können das, aber von Gottes her brauchen wir es nicht mehr. Das ist ein Teil der Realität unseres neuen Menschen. Die nächste Frage, was ist die Qualität der neuen Schöpfung? Der Text, der Galatertext, nee, das war der Korinthertext, sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Zwei wichtige Punkte. In Christus sein und eine neue Kreatur sein. Könnte man sich auch fragen, naja, wer ist denn in Christus? Ich glaube, manche Leute denken, wenn sie sich wohl verhalten, wenn sie regelmäßig die Bibel lesen, im Großen und Ganzen die Gebote halten und na, schön an Jesus dran sind, dann sind sie in Christus. Und wenn sie mal ein paar Tage die stille Zeit vergessen, na, dann sind sie wohl nicht mehr in Christus. Mit diesem Irrtum würde ich gern mal aufräumen, denn die Antwort ist, jeder, der mit Jesus eine persönliche Beziehung hat, der ist in Christus. Unser in Christus sein lässt sich in der Hinsicht nämlich mit einer Ehe vergleichen. In jeder Beziehung gibt es Auf und Abs. Aber wenn der Alltag mit seinem Stress voll zuschlägt und es dem Ehepaar mal schwerfällt, Zeit für sich zu finden und dadurch die Beziehung so ein bisschen oberflächlich läuft, dann kann man ja nicht sagen, da ist ja keine Ehe mehr. Oder wenn man sich mächtig in den Klotten hat, was ja auch vorkommt in jeder Ehe, dass man sich mal streitet, kann man ja nicht sagen, wenn ich meine Partnerin zum Beispiel verletze mit Worten und sie ist stinkbeleidigt, dann bin ich in dem Moment nicht mehr verheiratet. Und erst, wenn wir uns wieder versöhnt haben, dann bin ich wieder verheiratet. Es wäre doch absurd, so zu denken. Völlig abwegig. Und das Gleiche ist eben mit unserem in Christus sein. Auch wenn mal der Alltag durchschlägt und der Alltagsstress uns übermannt und wir merken, oh, irgendwie heute Tag ist zu Ende, eigentlich hatte ich gerade mal 2 Stoßgebete gen Himmel geschickt, wenn überhaupt, vielleicht waren es auch nur 1,5. Trotzdem bist du ja in Christus. Die Beziehung ist ja nicht aufgelöst. Soll nicht heißen, dass wir einen Freibrief haben und sagen, wir können diese Beziehung schleifen lassen. Weil wir sind ja in Christus, auch wenn wir mal nicht beten, Bibel lesen, weil wir keine Lust oder Zeit haben. Nein, wir müssen ja auch in unsere Beziehung zu Menschen investieren und können das alles nicht schleifen lassen. Aber wichtig ist, wir sind nicht aus Christus raus, wenn wir schuldig werden an Gott, sondern wir bleiben in Christus und dann müssen wir unsere Beziehung aufräumen. Aber wir haben keine Scheidung mit ihm gehabt. Ich möchte festhalten, wir sind in Christus und eine neue Schöpfung. Das Alte, alles, was wir bedauern, was wir uns verabscheuen, womit wir oder andere nicht klarkommen, vor allen Dingen das ganze gesündige Verhalten und Benehmen, das gehört zur alten Schöpfung. Und wir sind neu. Wir sind in Christus. Und das hat Gott gemacht, weil er wusste, dass wir niemals, niemals es schaffen würden, aus eigener Kraft so zu leben, wie er es möchte. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr die Bergpredigt lest, welch ein Anspruch darin ist, wie hoch diese Messlatte ist, wo Gott sagt, das ist der Standard? Das ist so, wie gelebtes Christsein sein soll. Und ich stehe davor und sage, das ist wie wenn ich versuche, mit meiner Figur einen 8 Meter Hochsprung zu machen. Das klappt nie. Das schaffe ich nicht. Und das ist da, wo Gott sagt, wunderbar, ich habe das schon alles für dich getan. Du bist ein neuer Mensch. Jesus lebt in dir. Du bist der Sünde gestorben. Du brauchst dir nicht viel Mühe geben, du musst mir einfach nur glauben. Denn wir sind kein aufgearbeitetes Altprodukt, das man ein bisschen frisiert und technisch aufgemotzt hat, sondern komplett neu. Das ist die Qualität der neuen Schöpfung. Wir haben zwar noch die alte Hülle, aber der alte Mensch da drin ist nicht mehr da. Sei denn, wir geben ihm den Raum. De facto ist er tot. Das sagt das Wort Gottes. Wir können ihn immer noch zu einer Art Scheinexistenz verhelfen, indem wir den Aussagen zum Beispiel nicht glauben und sagen, das stimmt ja alles nicht, er lebt es ja anders. Oder indem wir der Versuchung nachgeben. Aber letztendlich, vom Wort Gottes her, ist er richtig tot. Ich sage nachher noch, wie wir das mehr und mehr erleben. Aber ich muss ja die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Eine gute Predigt ist wie ein guter Krimi. Zum Schluss will man dann endlich wissen, wer es war oder wie die Lösung ist. jetzt kommt es nämlich zu dem wichtigen Punkt. Wie lebe ich das denn nun? Wie lebe ich das neue Leben? Wie wird das Ganze alltagstauglich? Was würde bei einer Umfrage rauskommen, wenn ich jetzt mal so das Mikro durch die Reihen geben würde? Wie lebe ich das neue Leben? Oder ich mache das einfach mal. Wie lebe ich das neue Leben? Wer möchte mal was dazu sagen? Wie lebe ich das? Bewusster. Ich habe nämlich tatsächlich mal rumgefragt. Ich habe gehört, wie, ja, indem ich die Gebote Gottes befolge. Ich habe Sachen gehört, wie, indem ich die Beziehung mit Jesus pflege. Indem ich mein Bestes gebe, auch wenn ich weiß, dass es nicht ausreicht. Das ist alles gar nicht falsch. An sich sind das alles gute und richtige Sachen. Aber ich sage euch mal was. Die Antwort, die Paulus in diesem Text gibt, Galater 2, Vers 20, lautet: Letztendlich, ich lebe das neue Leben gar nicht. Ich lebe es gar nicht. Genau. Ich lebe doch nun nicht ich, oder anders übersetzt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Wer lebt also unser neues Leben in uns? Christus. Das ist jetzt eine Frage dessen, ob ich das für mich annehme und sage, ja, mach das, Herr, du lebst in mir, dann lebst du auch dieses neue Leben, weil du in mir lebst. Oder ob ich sage, naja, erlebe es wieder nicht. Also, ne? Wo gucke ich hin? Jesus in uns lebt das neue Leben. Da spitzen sich die Aussagen der ersten beiden Bibeltexte nämlich zu. Wir sind nicht nur mit Jesus auferstanden, wir sind nicht nur eine neue Schöpfung, sondern Jesus selbst in uns ist diese neue Schöpfung. Mein neuer Mensch heißt nicht mehr der reformierte Stefan Novak, sondern mein neuer Mensch in mir, der heißt Jesus. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, dass es keine bloße Theorie ist, dass Jesus in uns, in jedem Einzelnen von uns lebt. Wo immer du hingehst, da geht Jesus hin. Jesus stand bestimmt heute schon, oder in dieser Woche schon ein paar Mal bei Aldi in Lauenburg an der Kasse. Weil ihr da wart. Jesus ist ganz tief in uns drin. Und ich finde das sehr beruhigend zu wissen, wenn man mit Menschen in Kontakt ist, die schwierig sind oder kompliziert, ich bin ja auch schwierig und kompliziert hin und wieder, dass nicht ich dahin gehen muss mit meinen begrenzten Möglichkeiten, sondern dass Jesus in mir dahin geht. Und da hat unser Auferstehungsleben, wie ich es nennen möchte, die Qualität, dass unser neues Leben Jesus ist. Er hat sich so total gegeben, dass er uns alles gegeben hat, damit wir unser Christsein siegreich und erfolgreich leben können. Und wie wird das jetzt dann praktisch? Jetzt kommt die Auflösung des gordischen Knotens. Wir sind natürlich alle auf dem Weg. Da soll sich keiner Stress machen, dass das von heute auf morgen plötzlich funktioniert, dass hier alle kleine Jesusse durch die Gegend laufen. Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Aber es ist ein Prozess. Und es geht hier um eine Gnadenbotschaft und nicht um eine Stressbotschaft. Diese Veränderung geschieht natürlich von innen heraus, weil Jesus in uns lebt durch den Heiligen Geist. Aber auch, und das ist der Punkt, wo wir unseren Anteil haben, durch unsere Entscheidung. Indem wir immer wieder sagen, Herr, dein Wort ist wahr, auch wenn ich es nicht erlebe zum Teil. Auch wenn der Alltag anders aussieht, die Realität sich anders zeigt. Aber Realität muss nicht Wahrheit sein. Sondern Wahrheit ist das, was über uns im Wort Gottes steht. Indem ich sage, danke Herr, ich mache das häufiger morgens, dass ich morgens, wenn ich aufwache, sage, Jesus, danke, dass ich wirklich nicht mehr lebe. Wenn ich jetzt losgehen würde, ich weiß, die nächste Versuchung steht, lauert in der nächsten Ecke. Wie gut, dass ich der Sünde gestorben bin. Danke, dass das war es. Und dass ich in dir die Möglichkeit habe, dem Ganzen zu widerstehen. Oder wenn ich eine schwierige Situation habe, ich hatte neulich unseren Vermieter da und ich habe da einen Schaden bei uns im Haus angerichtet, weil ich da ein bisschen fahrlässig war und dachte mir, oh, Unser Vermieter ist ein Choleriker und ich kam nie besonders gut mit ihm klar bisher. Und ich habe gesagt, okay, auf diese Situation, Jesus, lässt sich das anwenden. Danke, dass du in mir lebst mit deiner Liebe, weil deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Und ich habe keine Liebe zu meinem Vermieter von mir aus. Er liegt mir quer, aber du liebst ihn. Danke. Und ich möchte, dass du das in mir machst. Wir hatten ein super Gespräch und ich habe ihn noch nie so entspannt erlebt. Weil ich wirklich gesagt habe, Jesus, mach du das. Ich kann das nicht mit meiner begrenzten Möglichkeit. Aber deine Liebe lebt in mir, die Fülle deiner Liebe. Und das war wirklich eine ganz andere Situation als die ganzen Jahre vorher. Hätte ich nie gedacht, dass man mit ihm so reden kann. Aber Jesus hat durch mich mit ihm geredet und das war ganz entspannt. Von daher können wir zum Beispiel, um es an diesem Beispiel mit der Liebe festzumachen, wir treffen immer wieder auf Leute, die uns nicht liegen, wo wir denken, muss das sein? Naja, es lässt sich nicht vermeiden, aber und ich kenne viele, die beten, Herr, schenk mir Liebe für diesen Menschen. Und Jesus steht da und sagt, habe ich längst getan, du musst sie dir nur nehmen. Nimm sie dir einfach. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Oder was uns auf, wo wir auch die Qualität des neuen Lebens mal ausprobieren können. Kennt ihr das? Geistiger Alltag, die Beziehung zu Jesus, die läuft auf Sparflamme. Du hast so viel zu tun, du bist vollgehauen bis oben hin und denkst, oh Mann, wie soll ich das dann auch noch schaffen? Oder du hast womöglich noch nicht mal ein rechtes Verlangen zum Beten. Ich kenne das gut, dass ich in manchen Tagen denke, beten, naja, nee, eigentlich, ich habe gerade eigentlich keine wirklich große Lust. Oder Bibel lesen. Und du bemühst dich, weißt, du sollst es eigentlich tun und kriegst das nicht hin. Es wird ein frommer Krampf, es wird anstrengend. Und ich habe gemerkt, man kann das auch anders machen und sagen, Jesus, du lebst in mir. Ich will dir das Ruder übergeben. Danke, dass du mit in mir lebst, mit deiner Gebetsleidenschaft. Ich setze mich jetzt hin und öffne mich dafür und dann möchte ich, dass du in mir betest. Das waren gute Gebetszeiten und es funktioniert tatsächlich. Und das ist etwas, wir nehmen es in Anspruch, was uns gehört. Jesus in uns, das ist etwas, das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass Jesus in uns lebt und wir müssen es einfach nur in Anspruch nehmen. Beim Beten zum Beispiel, wenn du merkst, oh, keine richtige Lust, kannst du sagen, Jesus, danke, dass du als der Beter in mir lebst. Du hast ganze Nächte im Gebet verbracht, also wirst du auch 10 Minuten in mir beten können. Kleiner Anfang. Und dann gib ihm Raum und dann guck, was passiert. Oder kennst du das? Also ich kenne das sehr gut. Man ringt mit seiner, in Anführungsstrichen, Lieblingssünde. Du krampfst dich ab, du weißt, Jesus will das nicht. Er hat schon längst gesagt, lass die Finger davon, das tut dir nicht gut. Du weißt, dass es gegen die Gebote ist. Und dann klopft die Sünde gegen deine Herzenstür. Und du greifst dein mittlerweile schon rostig und schartig gewordenes Schwert, dein zerbeultes Schild und gehst müde geworden vom jahrelangen Kampf erneut in die Schlacht. Und du weißt letztlich, du musst kämpfen, weil Jesus nicht will, dass du das tust. Aber du wirst wahrscheinlich mal wieder zum 100.000. Male die Schlacht verlieren. Das, was du erlebt hast in der Vergangenheit, sagt er, das schaffst du nie. Das schaffst du nie. Du kannst dich vielleicht eine Zeit lang zusammenreißen, aber mehr auch nicht. Und du hast auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht, oh Mann, ich pack das eh nicht, ich gebe es einfach auf, dann ist es eben so. Dann sündige ich an dem Punkt einfach. Und Gottes Perspektive wäre, wenn die Sünde an die Herzenstür klopft, dann gehst du, lugst durch den Spion, machst den Spion wieder zu und sagst, Jesus ist für dich, mach mal auf. Und ich glaub dir, was passiert, dann siehst du von der Sünde nämlich nur noch eine Staubwolke in dem Moment, wo Jesus die Tür aufmacht. Und das ist die Herausforderung auch von Paulus an uns, nicht unseren Erfahrungen zu glauben und das für wahr zu halten, was uns für Augen ist. Das ist nicht immer wirklich. Sondern er sagt, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also nimmt das in Anspruch. nicht nur theoretisch nach dem Motto, ja, ich halte das, ich denke, irgendwie bin ich der Sünde gestorben, sondern ja, das ist meine Realität. Das ist meine Realität. Ich bin der Sünde gestorben. Danke. Haltet es nicht nur theoretisch für wahr, sondern sagt, das steht da. Und ich nehme mir das jetzt einfach. Und für die, die sagen, oh, das kann ich nicht glauben, kein Problem. Danke Jesus dafür, dass er mit seinem Glauben in dir lebt. Und gib ihm den Raum. Dann wirst du es auch irgendwann glauben können. Und das Gute ist, um das Ganze zusammenzufassen, unser neues Leben heißt, Jesus hat alles, aber auch alles für mich getan. Dass Jesus in uns lebt, ist eine geistliche Realität, die kann man nicht sehen, aber man kann sie erfahren, wenn wir Gottes Wort Glauben schenken, mehr als den Umständen. Und deswegen wirklich können wir uns freuen. Jesus hat alles, was wir brauchen, um unser Christsein zu leben, schon erledigt und bereitgestellt. Wir haben eine einzige Aufgabe, das aktiv für uns in Anspruch zu nehmen und sagen, danke, dass mir das schon gehört, ich nehme mir das jetzt. Und da möchte ich euch herausfordern und auch einladen, auf dieser Schatzsuche weiterzugehen, denn davon haben wir bisher, glaube ich, nur einen ganz kleinen Teil dieses Schatzes uns zu eigen gemacht. Und da liegen noch große, große Schätze in dieser Schatzkammer. Und ich glaube, je mehr wir das für uns in Anspruch nehmen, desto mehr wird sich unser geistliches Leben entspannen. Und wir werden in der Beziehung zu Jesus und in der Vollmacht und in der Effektivität für sein Reich wachsen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns mächtig abstrampeln. Deswegen lade ich euch ein, diese Schatzsuche weiter zu verfolgen. Lest doch mal nächste Woche für euch Römer Kapitel 6 zum Beispiel. Oder die anderen Stellen. Wisst ihr noch 2. Korinther 5, Vers 17, Galater 2, Vers 20. Nehmt das mit in eure stille Zeit und betet das durch. Dankt Gott dafür, was er schon getan hat. Lobt ihn dafür und macht es euch dadurch auch Stück für Stück zu eigen. Je mehr, ich habe das für mich erfahren, je mehr ich das im Gebet bewege und ihm dafür danke, dass das die Wahrheit ist, desto mehr wird es auch mein Eigentum. Und vielleicht so als kleiner Ausblick, stellt euch einfach mal vor für euch selbst, welche Auswirkung hätte das, wenn ihr mehr und mehr versteht, wer ihr in Jesus seid, und was ihr in ihm schon alles habt. Was könnte das für Auswirkungen haben? Amen. Segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.